Grenze, 5 Kilometer Stau und 45 Minuten Wartezeit ab Quinto. Die Einfahrt Airolo ist gesperrt.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Samstag, dem 31. Mai. Hilfe für Schweizer Stahlhersteller. Zwei Unternehmen beantragen finanzielle Unterstützung vom Bund. Wir fragen, ob damit ihr langfristiges Überleben gesichert ist. Dann Respekt für asiatische Länder. Die USA schlagen am Sicherheitsgipfel in Singapur einen freundlicheren Ton an als in Brüssel oder München. Fehlende Grünflächen in Städten. Die Folgen der Klimaerwärmung sind gravierend. Die griechische Metropole Athen setzt auf einen sogenannten Mikrowald, um allzu hohe Temperaturen zu vermeiden. Schließlich, wie das Assad-Regime Syrien zur Hölle gemacht hat. Der Autor Shukri Al-Rayan schreibt in einem Thriller über Willkür, Angst und Verrat. Ob sich das unter den neuen Machthabern ändert, das bezweifelt er. Zuerst die Lage im Lötschenthaler Katastrophengebiet. Derzeit ist es eher unwahrscheinlich, dass eine große Flutwelle talabwärts fließen könnte. Gleichzeitig machen sich die Verantwortlichen der Gemeinde Platten schon konkrete Gedanken zum Wiederaufbau des zerstörten Dorfs. Elmar Plotzer berichtet.
Der durch den Gletschersturz aufgestaute See wird von den Fachleuten im Wallis rund um die Uhr beobachtet. Für eine Entwarnung ist es noch zu früh. Aber der Seespiegel ist seit gestern Abend gesunken und das Wasser des Flusses Lonza hat einen Weg gefunden, um stetig abzufließen. So sagt Raphael Majora, der Chef der Dienststelle Naturgefahren.
Wir werden später sehen, wie es kommt, aber ich sage, die Situation ist ein bisschen besser als gestern.
Trotz dieser vorsichtig positiven Entwicklung werden alle Sicherheitsmaßnahmen aufrechterhalten. So können die Aufräumkräfte das unmittelbare Katastrophengebiet nach wie vor nicht betreten, weil der Schuttkegel weiterhin instabil ist. Polizei und Rettungskräfte suchen, soweit das möglich ist, noch immer den vermissten 64-jährigen Mann aus Platten. Von ihm fehlt seit dem Bergsturz vom Mittwoch jede Spur. Auch in dieser schwierigen Zeit versucht Matthias Bellwald, der Gemeindepräsident von Platten, weiter nach vorne zu schauen. Platten soll wieder aufgebaut werden. Das sei das große Ziel der Bevölkerung.
Bereits an der nächsten Urversammlung der Bürgergemeinde und der Einwohnergemeinde von Platten werden wir im Anschluss über dieses neue Platten mit einem rudimentären Plan und einer Roadmap diese vorstellen. Wir werden auch die bereits eingeleiteten Weichenstellungen für die Zukunft informieren.
Natürlich würden viele Fragen noch offen bleiben. Natürlich brauche der ganze Wiederaufbau einige Jahre Zeit. Aber ein erstes Konzept und erste Ideen sollen bald vorliegen. Und auch unmittelbar gibt es noch einiges zu tun. So haben noch nicht alle evakuierten Menschen aus Platten geeignete neue Unterkünfte gefunden, in denen sie 2 bis 3 Jahre bleiben können. Die Gemeindeverantwortlichen wollen nun die Betroffenen bei der Suche nach einer Lösung tatkräftig unterstützen.
Weitere wichtige Ereignisse des Tages nun im Überblick von Simon Richle. US-Präsident Donald Trump will die Zölle auf Stahl und Aluminium erhöhen von 25% auf 50%. Und das kommt bei der EU nicht gut an.
Die Erhöhung der Zölle untergrabe die laufenden Bemühungen um eine Lösung im Handelsstreit, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission. Die EU sei bereit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn nötig auch vor dem 14. Juli. An diesem Termin sind sowieso Gegenzölle der EU geplant. Sie hat diese verschoben, nachdem US-Präsident Trump einige seiner Zölle für 90 Tage pausiert hatte. Der Zollstreit zwischen den USA und der EU dürfte unter anderem auch am kommenden Donnerstag Thema sein. Dann ist der deutsche Kanzler Friedrich Merz bei US-Präsident Donald Trump zu Besuch. Das gab ein Sprecher der deutschen Regierung bekannt. Geplant seien ein Gespräch im Weißen Haus, ein gemeinsames Mittagessen und eine anschließende Medienkonferenz. Das Treffen in Washington ist das erste der beiden, seit Friedrich Merz Bundeskanzler ist. Der Iran und die USA verhandeln derzeit über ein neues Atomabkommen. Trotzdem produziere der Iran immer mehr Uran und zwar solches, das fast waffentauglich sei. Das sagt die internationale Atomenergiebehörde IAEA in einem Bericht, der mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt. Der Iran verfüge über fast 409 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von 60%. Das ist 1,5-mal so viel wie noch vor 3 Monaten. Wird es noch weiter angereichert, reicht laut der IAEA etwa 1/10 davon für eine Atombombe. Die Atomenergiebehörde sagt weiter, der Iran arbeite nicht gut genug mit ihr zusammen. Er habe Fragen nur ungenügend oder gar nicht beantwortet. Die türkische Polizei hat in Istanbul 30 Personen verhaftet, darunter auch Mitglieder der Oppositionspartei CHP. Sie würden der Korruption verdächtigt, berichtet die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Im Rahmen der Ermittlungen seien Haftbefehle gegen insgesamt 47 Personen erlassen worden. Unter den verhafteten Personen sei ein ehemaliger Parlamentarier der CHP, sowie mehrere Bürgermeister von Istanbuler Bezirken. Im März hatten die türkischen Behörden schon den Istanbuler Stadtpräsidenten Ekrem İmamoğlu verhaftet. Seither gehen sie vermehrt gegen Mitglieder der Opposition und der Stadtverwaltung vor. In Paris sind letzte Nacht verschiedene jüdische Gebäude mit Farbe beschmiert worden. Betroffen waren unter anderem 3 Synagogen und ein Teil des Holocaust-Mahnmals. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Pariser Polizei. Diese untersucht die Farbanschläge. Aus der Politik gab es zahlreiche Reaktionen. Stadtpräsidentin Anne Hidalgo sagte, Antisemitismus habe keinen Platz in Paris. Sie werde Anzeige erstatten. Und Innenminister Bruno Retailleau sprach von abscheulichen Taten, die sich gegen die jüdische Gemeinschaft richteten. Der diesjährige Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis geht an die deutsche Autorin Eva Rottmann. Sie bekommt die Auszeichnung für ihren Jugendroman «Fucking, fucking schön». In diesem lässt sie fiktive Jugendliche von ihren ersten sexuellen Erfahrungen erzählen. Das Buch ermutige, die eigene Sexualität nicht an Normen zu messen, sondern zu hinterfragen, erkunden und verstehen, heißt es von der Jury. Der Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis wird vom Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband, vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien und von den Solothurner Literaturtagen getragen. Der Hauptpreis ist mit 10.000 Franken dotiert.
Sport. An der Kunstturn-EM in Leipzig hat sich Ian Raubal die Silbermedaille geholt. Adrian Wicki berichtet.
Der Zürcher turnt bei den Gerätefinals am Barren die zweitbeste Übung der 8 Finalisten. Der 23-jährige Zürcher muss sich nur dem deutschen Überraschungssieger Nils Dunkel geschlagen geben. Ohne Medaille blieb am Reck Noé Seifert, der früh vom Gerät musste und nur 7. wurde. An den Ruder-Europameisterschaften im bulgarischen Plovdiv gewinnt die Pararuderin Claire Gringelli die Bronzemedaille im Skiff. Es war die einzige Medaille fürs Schweizer Team. Und am zweitletzten Tag des Giro d'Italia ist es ziemlich überraschend noch zum Umsturz im Gesamtklassement gekommen. Der Brite Simon Yates wird in der schweren Bergetappe hoch nach Sestrier Dritter, nimmt dem vormaligen Leader Isaac Del Toro über 5 Minuten ab und wird morgen den Giro d'Italia gewinnen. Den Etappensieg holt sich der Australier Chris Harper.
Zurück zu Simon Richle, die Wetterprognose.
Heute Abend und in der Nacht ziehen vom Westen her lokale Schauer oder Gewitter auf. Morgen scheint dann zeitweise die Sonne und es gibt gebietsweise Regen oder teils kräftige Gewitter. Dazu ist es schwül bei 28 Grad.
Die Stahlindustrie in Europa, in der Schweiz, sie ist unter Druck. Auch wegen der US-Zölle. Die neuesten Drohungen Trumps haben wir ja gerade in der Nachrichtenübersicht vernommen. 4 angeschlagene Schweizer Stahl- und Aluminiumproduzenten können Hilfe vom Staat beantragen. Das hat das eidgenössische Parlament Ende letztes Jahr entschieden. Die Frist für die Gesuche läuft heute aus. Nun zeigt sich, Unterstützung beantragt haben wohl nur Stahl Gerlafingen im Kanton Solothurn und Steeltec im Kanton Luzern. Wirtschaftsredaktor Damian Rast berichtet.
Mit Schutzjacken, Helmen und Fahnen zogen letzten Herbst Arbeiter von Stahl Gerlafingen auf den Bundesplatz, um für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu demonstrieren. Auch in Emmen, dem Sitz von Steeltec, kam es zu Protesten. Die beiden Stahlhersteller stehen seit Jahren unter Druck. Sie leiden unter den gestiegenen Stromkosten und Netzgebühren in der Schweiz. Denn das Einschmelzen von Stahlschrott im Elektrolichtbogenofen braucht viel Energie. Steeltec macht außerdem die schwächelnde Industrie im europäischen Umland zu schaffen, insbesondere in Deutschland. Und Stahl Gerlafingen konnte wegen des Zollstreits zwischen den USA und der EU zeitweise kaum mehr Stahlprofile in die EU exportieren. Das Unternehmen entschied deshalb, die entsprechende Produktionslinie zu schließen. Kommt hinzu, von vielen Stahlsorten gibt es weltweit schlicht zu viel. Schnell kam deshalb der Ruf nach staatlicher Unterstützung auf. Der Bundesrat wollte davon nichts wissen. Die Schweizer Stahlhersteller seien nicht systemrelevant, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Das eidgenössische Parlament entschied aber, den Unternehmen zu helfen. Die Befürworter der Staatshilfe argumentierten mit der Versorgungssicherheit der Schweiz und dem Umweltschutz. Außerdem geht es um den Erhalt von hunderten Arbeitsplätzen. Konkret wird den Stahlherstellern ein Rabatt auf die Nutzung des Stromnetzes in Aussicht gestellt. Dieser Rabatt ist auf 4 Jahre begrenzt und nimmt jedes Jahr ab. Für die Gewährung des Rabatts gibt es verschiedene Voraussetzungen. Eine ist, dass auch die Standortkantone Geld für die Unternehmen sprechen. Ob das passiert, ist offen. Dafür braucht es in Solothurn und Luzern nämlich die Zustimmung von Regierung und Parlament und allenfalls auch vom Volk. Doch selbst wenn die Staatshilfe kommt, stellt sich die Frage, ob die Unternehmen langfristig überlebensfähig sind. Die Unternehmen selbst geben sich zuversichtlich und wollen die Gelegenheit nutzen, sich besser aufzustellen. Stahl Gerlafingen will zum Beispiel die Produktion räumlich und logistisch effizienter gestalten. Swiss Steel, der Mutterkonzern von Steeltec, setzt auf mehr Synergien innerhalb der Gruppe. Auch die Energieeffizienz will man verbessern, um Kosten zu sparen und den CO2-Ausstoß weiter reduzieren und sich so weiter von der Konkurrenz aus dem Ausland abheben. Ob solche Massnahmen reichen, ist offen. Die Herausforderungen für die Stahlherstellung in der Schweiz bleiben groß.
Der Walliser Aluminiumhersteller Novelis in Siders verzichtet auf Staatshilfe. Konkurrent Constellium, ebenfalls in Siders, hat sich bisher nicht öffentlich zu dieser Frage geäußert. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit dem Asien-Sicherheitsgipfel in Singapur. Was wollen die USA? Mit den Folgen der Klimaerwärmung. Wie sollen Großstädte sich anpassen? Und mit syrischer Literatur, wie ein Schriftsteller die neuen Machthaber seines Landes sieht. Als sich die Trump-Regierung im Februar an die Europäer wandte, bei der NATO in Brüssel und auf der Münchner Sicherheitskonferenz, da hagelte es Vorwürfe, Beleidigungen und Forderungen. Die Atmosphäre war feindselig. Um ihr Verhältnis zu den asiatischen Partnern zu formulieren, ließ sich die US-Regierung 5 Monate Zeit. Sie tat das erst jetzt auf dem Asien-Sicherheitsgipfel in Singapur. Zumindest der Ton war diesmal freundlicher. Offenkundig respektiert Washington seine asiatischen Partner eher als die europäischen. Aus Singapur berichtet Fredrik Steiger.
Die US-Regierung von Donald Trump trifft häufig den Ton nicht. So mit einem Video, das ihre Botschaft in Singapur vor dem Asien-Sicherheitsgipfel veröffentlichte. Es zeigt, wie sich ein Nachbar breit macht außerhalb seiner eigenen Wohnung.
A neighbor has decided that the space in front of your door is theirs.
Das soll illustrieren, wie China seine asiatischen Nachbarländer bedrängt.
This happens right outside Singapore's doorstep too, in the South China Sea. Where one neighbor thinks he owns basically everything.
Sind wir minder bemittelt und brauchen eine solch kindische Darstellung, um unsere Welt gegen zu verstehen, lautet der Tenor der lokalen Kommentare. Verglichen damit trifft US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, sonst nicht bekannt für diplomatisches Geschick, den Ton ganz gut. Die Vereinigten Staaten würden sich künftig sicherheitspolitisch noch stärker auf Asien fokussieren, verspricht er.
We can increase our focus on the Indo-Pacific, our priority theater.
Offenkundig strebe China die Vorherrschaft im gesamten indopazifischen Raum an.
China seeks to become a hegemonic power in Asia, no doubt.
Man werde China abschrecken, gemeinsam mit den großartigen US-Alliierten in der Gegend.
We will do this together with you, America's great allies.
Das klingt ziemlich anders als die rüden Ansagen an die Adresse Europas. Der erste Grund, während der russische Imperialismus die Trump-Regierung nicht kümmert, ist ihr Chinas Hegemoniestreben ein Dorn im Auge, ja sie ist geradezu darauf fixiert. Entsprechend sind ihr die europäischen Partner ziemlich egal, die asiatischen jedoch braucht sie. Der zweite Grund, Trumps Make America Great Again Bewegung sieht die europäischen Länder auch als ideologische Gegner, weil die meisten demokratisch, rechtsstaatlich und liberal sind. Mit den Ländern Asiens besteht kein solcher Fundamentaldissens. Allerdings verlangen die USA wie von den europäischen, auch von ihren asiatischen Partnern viel höhere Investitionen in deren Streitkräfte, so Hegseth.
We ask and indeed we insist that our allies and partners do their part.
Die Forderung wurde aber recht freundlich vorgebracht, berichtet Australiens Verteidigungsminister Richard Marles nach einem Treffen mit dem Pentagon-Chef.
We have engaged in the biggest increase in defense spending in the history of peacetime Australia.
Man bewege sich ohnehin in diese Richtung. Hegseths Auftritt, mit dem die Trump-Regierung erstmals ihre Absichten in Asien darlegt, werde deshalb mit Erleichterung quittiert, sagt Robert Ward, Japan-Fachmann beim Londoner Strategieinstitut IISS.
In the region, there will be some reassurance, because Hegseth spoke of the Indo-Pacific as a priority.
Immerhin hatten viele eine Abfuhr befürchtet, wie sie zuvor den Europäern zuteil geworden war. Stattdessen verspricht Hegseth, wie schon frühere US-Regierungen, massiv mehr US-Militär Präsenz in Asien. Allerdings, konkret sieht man davon seit Jahren wenig, so der Marineexperte Nick Childs. Die chinesische Marine werde unterdessen grösser, moderner und schlagkräftiger.
We've clearly observed a significant further development of the Chinese Navy's capabilities.
Der Vorsprung der USA schrumpfe.
That gap is narrowing.
Und, anders als China, seien die USA außerstande, rasch in grosser Zahl moderne Kriegsschiffe herzustellen. Zudem bleibt Hegseth äußerst vage, was den US-Schutz für Taiwan im Fall eines chinesischen Überfalls betrifft, und zu Nordkoreas Atomwaffen sagt er gar nichts. Was die Sorge nährt, Washington könnte sich um beides futieren. Für Kishore Mahbubani, Ex-Diplomat, Buchautor und einer der führenden Intellektuellen Singapurs, entfremde Trumps Regierung vor allem mit ihren Zöllen, die den asiatischen Ländern äußerst wehtun, ihre Alliierten. Sie seien für Trump kein Wert, vielmehr eine Belastung.
Trump sees allies not as assets, but as liabilities.
Fallen gelassen wie die Europäer werden die Asiaten nicht. Doch für echtes Vertrauen in die USA fehlt auch hier die Grundlage.
Mindestens 9 Quadratmeter pro Person. Über so viel Grün sollte eine Stadt verfügen, damit ihre Einwohnerinnen und Einwohner gesund bleiben und sich wohlfühlen. Diese Mindestanforderung an Grünflächen hat die Weltgesundheitsorganisation festgesetzt. Städte in der Schweiz liegen über dieser Vorgabe. Doch in heißen und trockenen Gebieten ist es nicht immer einfach, auf so viel Grün zu kommen. Ein großes Problem mit fehlenden Grünflächen hat beispielsweise Athen mit rund 4 Millionen Menschen. Wenn da im Sommer die Temperaturen auf über 40 Grad im Schatten steigen, wird das Leben gerade in der Innenstadt unerträglich. Das soll sich nun aber ändern. So werden 25'000 Bäume gepflanzt, wie Rodothea Seralidou berichtet.
Yorgos Apostolopoulos geht durch einen frisch angelegten Park in Kypseli, einem besonders dicht besiedelten Stadtteil in der Athener Innenstadt. Die etwa 1'000 Quadratmeter große Grünfläche sei kein gewöhnlicher Park, sagt der Athener Vizebürgermeister, der für Grünflächen und Umwelt zuständig ist. Das hier ist ein sogenannter Mikrowald, der erste in ganz Griechenland. Mikrowälder sind dicht gepflanzte Flächen mit vielen unterschiedlichen Bäumen und Pflanzen. Wir haben hier rund 5000 heimische Pflanzen, Olivenbäume, Zypressen, ganz viele Blumen- und Kräuterpflanzen wie Rosmarin, Thymian und Salbei. Die Idee geht auf den japanischen Botaniker Akira Miyawaki zurück. Mikrowälder seien so konzipiert, dass sie die Biodiversität unterstützten und pflegeleicht seien, etwa langfristig nicht viel Wasser brauchten, sagt Apostolopoulos. In einigen Jahren werde der Mikrowald von Kypseli auch eine wichtige Rolle gegen die Überhitzung der Stadt spielen, so der Athener Vizebürgermeister. Wenn die Bäume gewachsen sind, wird diese Fläche wie eine natürliche Klimaanlage Klimaanlage fungieren. Athen ist eine Betonstadt. Das heiße Klima macht das Leben in unserer Stadt sehr schwierig. Die neuen Grünflächen sollen uns helfen, die hohen Temperaturen nach unten zu drücken. Und schon vorhandene Parks statten wir mit noch mehr Bäumen aus. So haben wir vor kurzem auf dem Lykabetus-Hügel 1000 Bäume gepflanzt. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir wollen in den nächsten 3 Jahren 25.000 neue Bäume pflanzen. Das sei auch dringend nötig, findet Nikos Bellavilas, Professor für Raumordnung und Städteplanung an der Polytechnischen Universität Athen. Der Weg zur Hochschule ist von großen Häuserblocks und viel Straßenverkehr geprägt. Bäume hingegen gibt es nur wenig.
Το λεκανοπέδιο βρίσκεται στα 2,5 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο.
Der Großraum Athen hat nur 2,5 Quadratmeter Grün pro Einwohner, viermal weniger als der strebenswerte Mindeststandard. Und auch im Vergleich zum europäischen Durchschnitt ist das sehr wenig. Dabei wurden bei der Planung des modernen Athen im 19. Jahrhundert durchaus Grünflächen mit einkalkuliert. Aber damals war Athen eine Stadt mit 50.000 Einwohnern. In den Jahrzehnten, die folgten, wuchs die Stadt enorm. In den 1920er Jahren kamen 100.000 Tausende griechische Flüchtlinge aus den Gebieten der heutigen Türkei. Es strömten Menschen aus der Provinz in die Großstadt. Es entstanden neue Stadtteile, wo aber Grünflächen keine Rolle mehr spielten. Alles wurde zugebaut. Chancen, Athen grüner zu machen, habe es durchaus gegeben, etwa vor den Olympischen Spielen von 2004. Doch sie seien ungenutzt geblieben, sagt der Athener Hochschulprofessor. Umso wichtiger ist also die neue grüne Strategie der Stadt. Finanziert werden größere Projekte aus dem EU-Topf für grüne Projekte, dem sogenannten Green Deal. Etwa die Pflege des lange vernachlässigten Philopapu-Hügels in der Nähe der Akropolis, wo tote Bäume gefällt und durch neue Bäume und Büsche ersetzt wurden. Doch nicht alle Pläne der Stadt kommen bei den Athenerinnen und Athenern gut an. Auch beim Mikrowald von Kypsäli, dem neuen Park, der für mehr Biodiversität und niedrigere Temperaturen sorgen soll, gibt es Einwände. Die einst karge Fläche am Rande seiner Nachbarschaft habe durchaus ihre Vorteile gehabt, sagt zum Beispiel der 59-jährige Banos Andrianis, der mit seinem Hund durch den frisch angelegten Park spazieren geht. Der neue Park ist schön, aber wo sollen wir jetzt parkieren? Hier gab es früher Platz für bis zu 30 Autos. Und dieser Anwohner fügt hinzu, auch mir gefallen die Bäume, aber die haben mich bisher 4 Strafzettel für falsches Parkieren gekostet. Man könnte das doch mischen. Hier ein paar Parklücken, da ein paar Blumenbeete. Solche Reaktionen seien repräsentativ für die Haltung vieler Athener, sagt Vizebürgermeister Yorgos Apostolopoulos. Die Stadt werde trotzdem an ihren Plänen festhalten, sagt er. Leider fehlt vielen Menschen in Griechenland das ökologische Bewusstsein, um zu verstehen, wie essentiell solche Initiativen sind. Parkplätze sind wichtig, aber unser Vorrang ist das Allgemeinwohl. Und ich hoffe, dass uns auch die Anwohner hier irgendwann mal Recht geben. Spätestens in wenigen Jahren, so Apostolopoulos Hoffnung, wenn die Bäume gewachsen sind und der Mikrowald im Athener Stadtteil Kypsäli seine volle Pracht entfaltet hat.
Seit 2014 lebt der syrische Autor Shukri al-Rayan in der Schweiz. Hier erschien auch sein erster Roman, an dem er fast 20 Jahre gearbeitet hatte. Nacht in Damaskus, ein Thriller, der die verheerenden Auswirkungen des Assad-Regimes auf die syrische Gesellschaft aufzeigt. Anlässlich der Solothurner Literaturtage, die dieses Wochenende stattfinden, hat Literaturredaktorin Franziska Hirsbrunner mit dem 63-Jährigen gesprochen.
Ans Wetter in der Schweiz werde er sich wohl nie gewöhnen, sagt Shukri al-Rayan. In Syrien könne man 3 Monate lang mit demselben Wetter rechnen, in der Schweiz höchstens 3 Stunden. Shukri al-Rayyan wurde 1962 in Damaskus geboren. Fast sein ganzes Leben verbrachte er unter der Diktatur der Assads, ehe er 2014 in die Schweiz flüchtete. In Syrien hatte er ein Ingenieurstudium absolviert, dann aber als Drehbuchautor und Fernsehproduzent gearbeitet. Wie so viele setzte er große Hoffnungen in den arabischen Frühling, die Protestbewegungen, die 2011 viele arabische Länder erfasst hatten. Doch die friedliche Revolution wurde niedergeschlagen, ein Bürgerkrieg folgte, Bashar al-Assad herrschte brutaler denn je. Selbst banale Alltagshandlungen hätten damals als Terrorakte gegolten, erzählt Shukri al-Rayyan. Es gab nur die Wahl zu bleiben und im Gefängnis zu landen oder zu flüchten. Die Idee für seinen Roman Nacht in Damaskus trug Shukri al-Rayyan jahrelang mit sich herum. Aber es brauchte die Revolution, damit er sich getraute, offen über die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Syrien zu schreiben. Im Zentrum des Romans steht ein junges Paar. Javad und Lamis lernen sich bei der Arbeit kennen. Das Geld zu heiraten fehlt ihnen. Als ihr Chef, ein dubioser Geschäftsmann, stirbt, nimmt Javad eine Geldtasche aus dem Büro des Toten an sich. Damit gerät das Paar in den Fokus von Polizei und Geheimdienst. Atemberaubend zeigt der Thriller, wie Korruption, Willkür, Angst und Verrat den Menschen in Syrien unter der Assad-Diktatur das Leben zur Hölle machten. Hätten Javad und Lamis heute weniger Probleme als damals? Nein, sagt Shukri al-Rayyan. Auch unter dem Interimspräsidenten Ahmed al-Shara gehe der Bürgerkrieg weiter.
From my point of view, the civil war in Syria hasn't finished yet. We have an example during the last March.
Man könne das Massaker an Alawiten im März als Beispiel nehmen. Al-Shara behaupte, nichts damit zu tun zu haben und habe eine Untersuchung versprochen. Nichts sei passiert. Es sei derselbe schmutzige alte Trick. Bashar al-Assad habe die Alawiten hofiert, Ahmed al-Shara hofiere nun die Sunniten. Man verweigere den Menschen gleiche Rechte, spiele sie gegeneinander aus. Nichts Neues also für seine Romanfiguren. Bloß, dass die Alawitin Lamis heute unter die Räder geriete, während der Sunnit Javad auf der sicheren Seite wäre. Syrien sei noch immer kein Land, in dem ein junges Paar wie Javad und Lamis normal leben könnte.
There is nothing new. There is no country for Javad and Lamis to live normally as any normal couple in the world.
Was müsste denn passieren, dass sich das änderte? Für Shukri al-Rayyan ist die Antwort klar. Die Ziele des arabischen Frühlings müssten wieder aufgenommen werden.
It's simply going back directly to the old goals. We bought together when the Arab Spring erupted.
Es brauche Demokratie, einen säkularen Staat. Sonst grabe man im immer gleichen Loch, das schließlich alle verschlucke.
That will bury all of us.
Der syrische Schriftsteller Shukri al-Rayyan. Sein Roman Nacht in Damaskus ist 2024 in deutscher Übersetzung erschienen. Noch ein Hörtipp zum Schluss. Jerusalem. Die Stadt hat ein Verkehrsproblem. Die historische Altstadt ist mit dem öffentlichen Verkehr nur schwer erreichbar. Deshalb planen die Stadtregierung und das israelische Tourismusministerium nun eine Gondelbahn vom israelischen Westjerusalem durch das besetzte palästinensische Ostjerusalem bis vor die Klagemauer. Eine Gondelbahn mitten durch Jerusalem. Für den Anwalt und Jerusalem-Kenner Daniel Seidemann ist das ein Affront, eine Entweihung der heiligen Stadt.
Jerusalem with a cable car will no longer be Jerusalem in the same way that it was.
Mit der Gondelbahn wird Jerusalem nie mehr die Stadt sein, die sie war. Weshalb das Bauprojekt derart umstritten ist, das erfahren Sie in der Sendung International. Dieses Wochenende im Radio und jederzeit als Podcast zu finden auf allen gängigen Plattformen. Von uns war's das, das Echo der Zeit vom Samstag, dem 31. Mai mit Redaktionsschluss um 18.29 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Monika Bolliger, für die Nachrichten Tobias Meyer und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
Die Übersicht von 18.29 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse Richtung Norden 5 Kilometer Stau und bis zu 45 Minuten Wartezeit ab Quinto. Die Autobahneinfahrt in Airolo ist gesperrt. Ein Hinweis für Reisende Richtung Gotthardpass. Diese können ab Quinto auf die Sonderspur ausweichen. Weiter Stau oder stockender Verkehr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Stanzstadt und Kriens. In der Region Zürich vor dem Gubrist-Tunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und Urdorf Süd. Gute Fahrt, Dauersitz. Und an dieser Stelle freuen wir uns doch schon mal auf unser heutiges Abendprogramm.
SRF 1.
Mein Name ist Monika Buser und ich darf mit euch in den Samstagabend mit dem Jukebox-Abend. Einerseits wird gespielt, unser Jukebox-Duell-Spiel, was ums Musikraten geht. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen oder einfach einen Wunsch aufzugeben in Sachen Musik, schreibt mir doch schon jetzt, und zwar auf srf1.ch mit Kontakt ins Studio. Und ab der 8. bis Mitternacht sind wir dann zusammen unterwegs. Mit eurer Musik, Wünsche und Grüße.
Er will alles haben, er tut nichts. Er mischt sich diskret und andere Leute. Du kannst ihn nicht sehen, doch ist er da. Er lacht dich freundlich, treuherzig an. Du denkst an nichts Böses und schon ist es passiert. Er hat dich schon.
The world outside. What?
Samstag, es ist 33. Mai, wir haben einen wunderschönen Tag gehabt und ich muss sagen, ich gehöre eher zu der Kategorie Menschen, die das Glas halb voll sieht als halb leer. Aber manchmal, je nachdem, wie man gerade so drauf ist oder wie die Weltlage ist, dann ist es eben dann manchmal doch eher halb leer. Und vielleicht geht es euch ähnlich wie der Jacqueline Kühne. Sie ist freischaffende Theologin aus dem Freiburgischen, mittlerweile aber zu Luzern tätig. Und wenn sie die Nachrichten liest und negative Schlagziele sieht, dann findet sie manchmal, es ist schon ein bisschen zum Verzweifeln. Und sie fühlt sich ohnmächtig. Und anstatt, dass sie das Ohnmachtsgefühl in sich hineinnimmt, lässt sie es raus und schreibt Gedicht. Gedicht, aber eben auch Gebet. Und die werden dann manchmal auch von den Pfarrkolleginnen und Pfarrkollegen in Gottesdiensten aufgegriffen und vorgelesen. Und ein Gedicht hat die Kollegin Yvonne Scherer von ihr für uns eingelesen.
Wie die Hoffnung nicht verlieren in einer Welt, in der die Trümmer an die Wolken kratzen, in der die Bäume nach Atem ringen und die Gletscher sich verabschieden. Wie noch an das Gute glauben, in einer Welt, in der die Gier keine Scham mehr kennt, in der die Lüge den Sieg davonträgt und die Kriegsverbrecher ungeschoren bleiben. Wie am Vertrauen festhalten in einer Welt, in der die Menschlichkeit im Meer ersäuft, in der die Hand den Müll durchwühlt und die Solidarität zerbricht. Und wie nicht am Vertrauen festhalten in einer Welt, die in Verheißung wurzelt, die Trauer getröstet, die Tränen getrocknet, die Wunden geheilt.
Mit so Gedicht schreibt die freischaffende Theologin Jacqueline Kühne gegen die Ohnmacht und die Hoffnungslosigkeit, die sie spürt, wenn sie all die Kriege und Katastrophen sieht. Was aber gibt denn ihr persönlich gleich noch Hoffnung?
Ja, das ist nicht immer gleich einfach für mich. Aber wir machen Menschen Hoffnung, die vielleicht jetzt in Amerika, aber auch anderswo aufstehen und ihren Protest auf die Straßen tragen. Wir machen alle Menschen Hoffnung, die sich unsere schöne Erde nicht einfach vor einer Handvoll skrupelloser Männer kaputt machen lassen wollen.
Ihr macht aber auch Hoffnung, dass es manchmal doch ganz schnell gehen kann und plötzlich gleich wieder etwas ändert und etwas besser wird.
In letzter Zeit musste ich auch immer wieder an den Fall der Berliner Mauer denken. Natürlich wurde das auch vorbereitet, aber es ist dann doch schnell gegangen. Oder dieses grauenhafte Saidnaya-Gefängnis in Syrien. Ich habe mir vorgestellt, dass doch viele dieser Inhaftierten, die teilweise 20, 30 Jahren da eingemauert gewesen sind, schon längst nicht mehr irgendwie darauf gehofft haben, nochmal befreit zu werden. Und plötzlich sind die Türen dieser Kerker aufgegangen.
Und dann gibt es noch etwas anderes, was der Theologin Hoffnung macht. Nicht ganz überraschend bei ihrem Beruf.
Das ist einfach dieses Vertrauen, dass nicht nur Menschen da gut wirken in dieser Welt, sondern dass auch Gottes geheimnisvolles Wirken unsere Welt durchzieht. Nicht immer spürbar, nicht immer sichtbar, aber irgendwie unentwegt.
Jacqueline Kühne hat im Frühling ein neues Gedichtband veröffentlicht und redet in der aktuellen Sendung Perspektiven über das Schreiben, warum neue Gebete in einer zeitgenössischen Sprache müssen geschrieben werden und warum es die braucht und warum sie sich nicht will, an Krieg gewöhnen und darum eben Friedensgebete zu Luzern immer und immer wieder mitgestaltet. Online könnt ihr das schon hören auf srf.ch unter Audio oder morgen im Radio auf SRF 2 Kultur, Sendung Perspektiven.
I'm gonna take
I found my old phone today in a box that I had hidden away. Nostalgia trying to lead me astray. Maybe I'll unwrite some wrong. I charge the battery again. Combinations, cause my passcode had changed. Opened up and saw familiar names. Now I wonder where they've gone. Conversations with my dead friends. Messages from all my exes. I kinda think that this was best left in the past where it belongs. I feel an overwhelming sadness before the friends I do not have left. Seeing how my family has fractured. Growing up and moving on. I found my old phone today. Arguments that I tried to keep at bay. Who loved me, I just pushed them away. Couldn't tell the difference from the leeches. My close hand still holds some mates. But if I'm open, it gets smaller day by day. I can't tell if it is pleasure or pain. Trying to keep within my reach. Full of love, yet so full of hate. I put it back inside there from whence it came. Nothing good will come from regretting. Conversations with my dead friends. Messages from all my exes. I kinda think that this was best left there in the past where it belongs. I feel an overwhelming sadness of all the friends I do not have left. Seeing how my family has fractured. Growing up and moving on. I found my old phone today.
Ed Sheeran und Old Phone. Und jetzt ist der Moment, wo wir hurtig auf die Strasse gehen, aber nicht jemanden, wo es irgendwo steht oder stockt, sondern weil es einen Ort gibt, den ihr vielleicht kennt. Wenn man auf der Autobahn von Bern auf Zürich oder von Bern Richtung Basel fährt, dann habt ihr es vielleicht auch schon gesehen, zwei Kirchentürme. Und zwar die zu diesen Dingen. Dort stehen nämlich zwei Kirchen im Dorf, und zwar relativ nah beieinander, eine katholische und eine reformierte. Glocken haben sie beide. Und sicher auch beides Schöne. Aber heute zum Sonntag einläuten machen wir halt in der Kirche von der reformierten Kirche von Terendingen.
Thank you.
So tönt ja auch so, die Kirche, die Reformierte, von diesen Dingen, die uns jetzt der Sonntag hat eingeläutet. SRF 1 lehrt mit euch zusammen diesen Sommer ein paar besondere Ecken kennen von der Schweiz.
Was passiert, wenn wir eine Postleitzahl würfeln und dann dorthin reisen?
SRF 1 wagt den Versuch und sendet live aus Dörfern oder Städten, wo der Würfel bestimmt hat. Vielleicht treffen wir auf ein Jazzlokal in einem Kuhstall. Vielleicht entdecken wir unterirdische Gletscher. Oder wir treffen auf jemanden, der seit 50 Jahren Tagebuch über das Wetter schreibt. Wie auch immer, staunen Sie, lachen Sie und lernen Sie die Schweiz von einer anderen Seite kennen. Wir würfeln uns durch die Schweiz. Diesen Sommer auf SRF 1. Weil spannende Geschichten stecken überall.
Ja, und die Würfel sind gefallen und schöne Ortschaften sind da dabei rausgekommen. Ich bin Flowil, nachher Orselina, Herkingen und Bad Zurzach. Und wenn jetzt ihr von dort kommt oder vielleicht ein Dorf original kennt oder eine besondere Geschichte zu diesen Orten, dann meldet euch bei uns srf1.ch mit Kontakt ins Studio.
SRF Verkehrsinfo.
Von 18.59 Uhr auf der Nord-Süd-Achse 4 km Stau und bis zu 45 Minuten Wartezeit ab Quintor Richtung Norden. Stau oder stockend in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Loppa und Krienz. In der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und Urdorf Süd und in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Litterbach.
Die Nachrichten von SRF um 7 mit Roger Brändlin. Im Walliser Lötschental haben die Behörden über die aktuelle Lage nach dem Gletscherabbruch informiert. Man könne das Bergsturzgebiet in Blatten weiterhin nicht betreten. Es sei immer noch unsicher dort, erklärte der Gemeindepräsident von Blatten, Matthias Bellwald. Zum Wasser des Flusses Lonzer, das sich hinter dem Schutzkegel zu einem See gestaut hat, sagte Bellwald, der Pegel sei gesunken, bis gestern Abend um rund 40 Zentimeter.
Die Lonza scheint ihren Weg gefunden zu haben. Es ist aber noch verfrüht, eine Entwarnung aussprechen zu können.
Das angestaute Wasser könne nämlich auch wieder steigen, vor allem bei starker Schneeschmelze, so der Blattener Gemeindepräsident weiter. Kantonsgeologe Raphael Majora erklärte, das Wasser fließe nun durch die Abbruchmasse hindurch aus Eis und Stein. Und das relativ langsam, was gut sei.
Wenn es zu schnell geht, dann gibt es Instabilitäten in diesem Kanal und das konnte kleine Mogänge geben. So langsam ist sehr schwer für unsere Geduld, aber für das Management des Risikos ist das sehr gut,
sagt Geologe Raphael Majora. Nach wie vor wird nach dem Gletscherabbruch eine Person vermisst. Der Iran hat reagiert auf die Kritik der Internationalen Atomenergiebehörde. Die IAEA hatte zuvor einen Bericht veröffentlicht, in dem sie die jüngste Uranproduktion des Irans anklagt. Trotz Verhandlungen über ein neues Atomabkommen mit den USA produziere der Iran immer mehr Uran, und zwar solches, das fast waffentauglich sei. Teheran weist diese Vorwürfe nun zurück. In den staatlichen Medien ist zu lesen, der Bericht der IAEA wiederhole